Weg sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes in ihm sichtbar werde. Wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen. Denn nicht mehr lange und die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann.
Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er auf die Erde, vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und strich ihn dem Blinden auf die Augen. Daraufhin sagte er zu ihm, geh und wasch dich im Teich Siloa. Siloa bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehend zurück. Seine Nachbarn und andere, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten einander, ist das derselbe Mann, der Bettler? Einige meinten, er sei es. Andere sagten, nein, aber er sieht aus wie jener. Der Bettler aber sagte immer nur, ich bin derselbe Mann. Da fragten sie ihn, was ist geschehen? Wie wurden deine Augen geöffnet? Und er erzählte, der Mann, den sie Jesus nennen, machte aus Lehm und Speichel einen Brei, den er mir auf die Augen strich, und dann sagte er, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging und wusch mich, und nun kann ich sehen. Johannes 9, die Verse 1 bis 11.
So, Freunde, ich freue mich seit längeren Zeiten mal wieder hier zu sein. Und wenn ihr eins über mich wissen dürft, dann, dass ich Handmikrofone hasse. Aber wir schaffen das. Bevor wir in den Text einsteigen, den wir eben gehört haben, würde ich euch gerne in eine Situation aus meinem Leben mit hineinnehmen. Eine Situation, die mein Leben besonders geprägt hat. Das Ganze ist ungefähr 16 Jahre her. Ich war damals in der 9. Klasse. Und in meiner Klasse gab es einen jungen, ja, einen recht aufgeweckten und sportlichen Jungen. Er war ein sehr talentierter Mountainbiker und er trat zu dem Zeitpunkt schon deutschlandweit auf. Und alle waren sich ziemlich sicher, genau das ist seine Zukunft. Und dieser Junge war mein Freund. Wir waren damals 15 und mit 15, da beginnt so die Zeit, wo die ersten Partys irgendwie anstehen. Und an einem Abend gab es dann so eine Hausparty. Ich durfte nicht hingehen, weil meine Eltern es mir verboten hatten. Aber er durfte hin. Aber auch er hatte nicht die komplett freie Hand. Er musste um 22 Uhr wieder zu Hause sein. Also ging er dahin, hatte seinen Spaß und war um Punkt 10 wieder daheim. Dann hat er sich ins Bett gelegt und gewartet, bis alle schlafen gegangen sind, ist dann aus dem Fenster geklettert und hat sich zurück zur Feier geschlichen. Das Problem mit solchen Partys ist, dass dort alkoholfrei zugänglich ist. Und die meisten 15-Jährigen noch keine Ahnung haben, wie viel sie eigentlich vertragen können. Und so betrank er sich dermaßen, dass er nicht mehr eigenständig gehen konnte. Ein paar Jungs haben ihn dann gepackt und haben ihn nach Hause gebracht und er hat es irgendwie geschafft, in sein Zimmer zu kommen, ohne dass es irgendeiner gemerkt hat. Am nächsten Morgen haben seine Eltern ihn dort tot aufgefunden. Eine Untersuchung danach hat ergeben, dass durch den Übermaß an Alkohol bei ihm eine Ader im Gehirn geplatzt ist. Und so starb mein Freund. Als ich auf der Beerdigung dann den Eltern begegnet bin, konnte ich nicht wirklich was sagen, außer ein leises, es tut mir leid. Ich kann mich noch gut an die Schreie seiner Mutter erinnern. Es vergingen 2 Jahre und irgendwie hatte sich mein Leben ein wenig verändert. Die Geschichte ist irgendwie ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich war mittlerweile recht aktiv in unserer Kirche und war auf dem Weg, mich taufen zu lassen. Ich glaubte da an diesen Gott namens Jesus Christus. Aber ich war auch immer noch ein bisschen mit den Leuten aus meiner Schule unterwegs, mit der Clique, die wir damals hatten. Und wir sind auch immer wieder gern feiern gegangen und haben auch ordentlich was getrunken. Und das Spannende war, dass die Schwester von meinem verstorbenen Kumpel immer mal wieder mit uns rumhing. Sie war jetzt nicht der innerste Kern der Gruppe, weil sie war 1-2 Jahre jünger als wir. Aber immer wenn es was Größeres anstand, war sie mit dabei. Bis ich eines Morgens aufwachte und die Nachricht erhielt, dass seine Schwester an genau der gleichen Ursache verstorben ist. Und ich saß da vollkommen verzweifelt auf meinem Bett und habe mich gefragt, wie kann ein Gott, der von sich selbst sagt, ich bin sanft und demütig, mit Stories wie diesen leben? Wie kann ein Gott, der angeblich aus Liebe besteht, wie kann er zulassen, dass in einer Familie gleich 2 Kinder an der gleichen dummen Sache sterben? Wieso passiert sowas? Und wenn ich ehrlich bin, ich habe mir das damals gefragt und ich stelle mir die Frage heute ab und an auch noch immer. Warum leiden wir? Und nebenbei gesagt, du musst nicht mal an diesen Gott glauben, um dir diese Frage zu stellen. Ganz gleich, welcher Philosophie oder Lebensidee du folgst, früher oder später wirst du über diese Frage stolpern. Warum leiden wir? Meistens dann, wenn es dich selbst betrifft. Und nicht nur wir stolpern über diese Frage, sondern auch hier die Jünger in unserem Text. Lass uns mal, wenn du eine Bibel dabei hast, schlag gerne Johannes 9 auf. Ich lese mit uns mal die ersten 2 Verse. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten ihn seine Jünger, wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Sie sehen einen blind geborenen Mann und dann stellen die Jünger das große Warum. Warum leidet dieser Mann? Warum ist er blind geboren? Und spannend ist, dass sie diese Frage nicht sonderlich neutral stellen, sondern sie packen eine Aussage mit ein. Für sie ist ziemlich klar, dass irgendeiner Schuld haben muss an dieser Misere. Ist er selbst schuld oder seine Eltern? Und das liegt daran, weil damals im antiken Israel Blindheit oder jede andere Art von Behinderung als direkte Strafe Gottes für ein bestimmtes Vergehen verstanden wurde. Hört sich für unseren aufgeklärten Ohren jetzt ein bisschen seltsam an, aber damals war das so. Und entweder deine Vorfahren waren schuld daran durch irgendetwas, was sie getan haben, oder du selbst. Und du konntest es schuld daran sein, ohne geboren zu werden. Es gab Rabbiner zu dieser Zeit, die die Theorie vertreten haben, dass Babys bereits im Mutterleib sündigen. Seltsam, aber so war es. Und es hat einen Grund, warum wir in der Theologie heute diese Annahme nicht mehr teilen. Denn es ist zu kurz gegriffen. Es ist viel zu einfach gedacht. Und deswegen sagt Jesus auch im nächsten Vers, weder er hat Schuld, noch seine Eltern. Okay, aber wer hat dann Schuld? Irgendeiner muss Schuld haben, oder? Warum leiden wir denn sonst? Nun, wenn wir darauf eine Antwort wollen, dann müssen wir uns die Geburt des Leidens anschauen. Wir müssen an den Anfang unserer aller Geschichte, wir müssen auf die ersten Seiten der Bibel. Und dort lesen wir, wie Gott diese Welt schafft. Und dann schafft er anschließend den Menschen. Und er nimmt den Menschen und er packt ihn in einen gewissen Bereich auf dieser Erde. Der Bereich wird uns als Garten beschrieben. Ein Garten voller Schönheit und Liebe. Ein Ort ohne Tod, ohne Schmerz, ohne Trauer. Doch das Buch des Lebens hat leider mehr als nur eine Seite und bereits 2 Seiten später lesen wir, dass Gottes gute Schöpfung korrumpiert wird. Es ist diese bekannte Geschichte von den ersten 2 Menschen, die gegen Gottes Gebot verstoßen haben, auf die Schlange gehört haben und von diesem verbotenen Baum gegessen haben. Und es kommt zu einer Art Bruch zwischen Gott und den Menschen. Und weil der Mensch diesen Bruch herbeigeführt hat, spricht Gott jetzt eine Art Fluch aus. Zuerst verflucht er die Schlange, die ganze Misere überhaupt erst provoziert hat, und dann verflucht er den Menschen. Und spannend ist, was er während des Fluchs zum Ausdruck bringt. Lest gern mit Genesis 3, Vers 17. Jawohl, ihr schafft es wahrscheinlich nicht so schnell. Ich lese einfach so. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, davon sollst du nicht essen. So sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Nicht nur du sollst verflucht sein, sondern der Boden, auf dem du stehst. Das heißt, es ist nicht nur du und ich, nicht nur die Menschen. Es ist der Boden, auf dem wir gehen. Es ist die Luft, die wir atmen. Alles wurde von uns infiziert. Und genau deswegen schreibt Paulus auch im Römerbrief, die gesamte Schöpfung wartet darauf, endlich erlöst zu werden. Wir müssen nur eine Seite weiterblättern, um festzustellen, was für katastrophale Ausmaße das Ganze hatte. Der erste Brudermord. Kain tötet Abel. Also Gott erlaubt den Menschen selbst zu entscheiden, was gut und böse ist, das, was sie wollten. Und damit kommt das Böse mit all seinen Facetten in unsere Welt hinein. Die katastrophale Konsequenz dieser Geschichte ist, dass die Menschen den Ort verlassen mussten, wo es weder Tod, Trauer noch Schmerzen gab. Und jetzt in einer Welt voller Tod, Trauer und Schmerzen leben. Also auf die Frage hin, warum gibt es Leid? Ist die Antwort nicht wegen Gott, sondern weil der Fluch dieser einen Tat unsere ganze Welt irgendwie gefangen hält. Warum brechen Beziehungen auseinander? Warum bricht ein Virus aus und paralysiert die gesamte Erde? Nicht, weil Gott das unbedingt will, sondern weil dieser Fluch uns irgendwie gefangen hält. Warum erobert eine Nation die andere und zerstört unzählige Menschenleben? Warum passiert so vieles, was schwierig, was unerträglich kommt? Woher kommen die ganzen Schwierigkeiten? Nicht von Gott, sondern wegen diesem komplexen Ding, das die Bibel Sünde nennt. Und versteh mich bitte richtig. Ich sage damit nicht, dass dein Leiden die persönliche Konsequenz deiner persönlichen Sünden ist. Das sagt die Bibel nicht. Sondern wir leben in einer Welt des Leidens. In einer Welt, die komplett verstrickt ist in Sünde. Und Leiden ist ein Symptom dieser Sünde. Leid ist ein Symptom einer infizierten und sündigen Welt. Nun der Richtigkeit halber, um theologisch wirklich so sauber wie möglich zu sein, es kann durchaus sein, dass Leid eine direkte Konsequenz oder ein direktes Resultat deiner Sünden ist. Wenn du zum Beispiel jahrelang schlecht mit deinem Körper umgegangen bist und irgendwann krank wirst, dann ist das Leiden, was du dadurch erfährst, ist das Resultat deiner persönlichen Sünden, deiner persönlichen Schuld. Als Beispiel. Aber damit ihr mich richtig versteht, weder ist Leiden ein unpersönliches Schicksal, noch ist es eine eindeutige moralische Strafe, sondern wir leben in einer Welt, die komplett verwickelt ist in Sünde. Und genau deswegen auch in einer Welt des Leidens. Das ist mal in aller Kürze, in einer sehr, sehr kurzen, abgeschwächten Form, die biblische Lehre zum Thema Leid. Und ich würde mal vermuten, dass das auch für die Jünger als Antwort okay gewesen wäre. Spannend ist nur, dass Jesus ihnen diese Antwort eigentlich gar nicht gibt. Er gibt ihnen eigentlich gar keine richtige Antwort. Er trifft nur eine Aussage und die hat es echt in sich. In Vers 3 sagt er dann, es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. Und jetzt, er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Er ist blind, also er leidet, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Mal ganz ehrlich, was ist das für eine Antwort? Sie stellen ihm eine Frage und anstatt, dass er ihnen irgendeine Antwort präsentiert, haut er erstmal so einen Satz raus, über den du einen Tag nachdenken musst, um zu verstehen, was genau er damit meint. Also was sagt Jesus damit? Verherrlicht Leiden Gott? Was genau drückt er aus? Frederick Dale Bruner, das ist ein Theologe aus den USA, er beantwortet diese Fragen folgendermaßen. Ich lese es uns einfach mal vor, weil er es deutlich besser ausgedrückt, als ich es jemals könnte. Er sagt, manche, nicht alle schlechten Dinge geschehen offenbar nicht aus schlechten Gründen in der Vergangenheit, sondern für gute Zwecke in der Zukunft. Die schreckliche Geburt dieses Mannes geschah, so sagt Jesus jetzt, damit in seiner Heilung und vor allem in seinem anschließenden Verhalten Gottes Gnade auf dramatische Weise in seine Gesellschaft einfließen konnte. Und wie wir heute wissen, ist die Gnade Gottes an diesem Mann allmählich weltweit bekannt geworden. Denn überall kennen Menschen seine Geschichte. Das zunächst schreckliche Leben dieses Mannes wurde später besonders gesegnet. Was Bruno uns versucht zu sagen ist, dass Gottes Macht nicht dadurch demonstriert wurde, weil dass dieser Mann gelitten hat, sondern was Gott aus diesem Leiden gemacht hat. Und er hat nicht nur den Mann geheilt und ihn dadurch wieder zurück in seine Familie geholt, sondern die Gesellschaft um ihn herum hat extrem davon profitiert, weil sie gesehen haben, wie ein blindgeborener Mensch plötzlich wieder sehen konnte. Aber nicht nur das. Über die Jahrhunderte hinweg sind Menschen wegen dieser Geschichte zum Glauben an Jesus gekommen. Und auch wir heute hier, ca. 2000 Jahre später, profitieren von seiner Story. Gott hat etwas Leidiges genommen und hat seine Macht dadurch demonstriert, dass er daraus etwas Gutes gemacht hat. Ein Segen für die Menschheit. Und das hat er nicht nur bei diesem Mann gemacht, das hat er bei so vielen Menschen in der Bibel getan. Immer wieder nimmt er das Leid, nutzt es und macht daraus was Gutes. Das hat er bei vielen getan. Bei vielen, aber nicht bei allen. Und genau das ist das so Schwierige für uns. Denn die meisten von uns werden wahrscheinlich Geschichten kennen, die nicht eine Heilung am Ende haben. Geschichten, die irgendwie nie zum Segen werden. Vielleicht ist es sogar deine eigene Geschichte. Und so hart die nächsten Worte auch sind, die ich sagen werde, aber ich muss sie sagen, so ist dieses Leben hier auf dieser Erde nun mal. Das hat Jesus uns versprochen. Einer der letzten Dinge, die Jesus im Johannesevangelium, bevor er gekreuzigt wird, zu seinen Jüngern sagt, ist, hier in dieser Welt werdet ihr Schwierigkeiten haben. Das ist das unbeliebteste Versprechen Jesu. Und vielleicht sitzt du hier und irgendwelche Menschen haben dir gesagt, dass nur weil Gott dich liebt, bei dir immer alles gut sein wird, du immer gesund und glücklich bist. Wenn das der Fall ist, dann tut es mir schrecklich leid, aber das ist eine Illusion. Das ist so weit entfernt von der Wahrheit. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Jesus. Hier in dieser Welt werdet ihr Schwierigkeiten haben. Punkt. Und Gott lässt diese Schwierigkeiten zu, weil die Menschheit sich selbstständig dafür entschieden hat. Deswegen, wir können nicht entscheiden, ob Leid unser Leben trifft oder auch nicht. Das tut es. Aber wir können entscheiden, wie wir dem Leid begegnen. Und deswegen freue ich mich auch darüber, dass Jesus ihnen keine perfekt ausformulierte theologische Antwort gegeben hat, wie er es locker könnte. Er zeigt ihnen stattdessen einen Weg, wie sie mit diesem Leiden umgehen können. Und damit kommen wir zum zweiten Teil von Jesu Antwort. Ich lese ab Vers 4. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Und dann, wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jesus beschreibt, dass er mit einem Auftrag hier in unsere Welt gesandt wurde. Und dieser Auftrag war, Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und in Vers 5 schreibt er dann, ich bin das Licht für eure dunkle Welt. Die Jünger fragen ihn nach dem Leid und als Antwort sagt er einfach nur, hör mal, ich bin eigentlich die Hoffnung für euer Leiden. Und die Frage ist, wieso kann Jesus das von sich selbst sagen? Warum ist er das Licht für unsere Welt? Warum ist er die Hoffnung für all das Leiden? Nun wahrscheinlich, weil er sich selbst jeglichem Leiden in dieser Welt gestellt hat. Weil er selbst in die Dunkelheit gekommen ist. Weil er sich diesem großen Problem, das wir alle kennen, weil er dem selbst begegnet ist. Und das sehen wir an allem, was er tut, in jeglichem Detail seines Lebens. Wir sehen es daran, wie er gekommen ist. Gott hätte an jedem Punkt in der Geschichte hineinkommen können. Er hätte sich aussuchen können, wann er kommt, wie er kommt, in welche Familie er geboren wird und in welchem Volk er hineingeboren wird. Und es sagt so viel über Gottes Herz aus, dass er gekommen ist, wie er gekommen ist. Er tauchte mitten in einem Säuglingsgenozid auf, geboren in einer eher fragwürdigen Ehe, inmitten eines unterdrückten Volkes. Das bedeutet, Gott hat bewusst gewählt, das zu erleben, was so viele Menschen erleiden mussten. Er war nicht distanziert und hat einfach nur ein Happy End am Ende einer Geschichte geschrieben. Nein, er wurde Teil dieser leidenden Geschichte. Und wir sehen es daran, wie er gelebt hat. Jesus hat sich dazu entschieden, seine Kindheit als Flüchtling zu verbringen. Das heißt, neben der Tatsache, dass er wegen einer skandalösen Ehe schamvoll in einer brutal religiösen Gemeinschaft aufwachsen musste, lebte er als Kind in einer dauerhaften Angst vor einer politischen Macht. Und sein Leben als Erwachsener sah jetzt auch nicht unbedingt rosig aus. Die meiste Zeit hatte er nicht mal ein Dach über dem Kopf. Er weinte am Grab eines Freundes und in seinem bittersten Moment wurde er von allen verlassen, die sich als seine Freunde bezeichnet haben. Jesus kannte unfassbare seelisches Leiden. Und letztendlich sehen wir das auch in der Art und Weise, wie er gestorben ist. Er starb nicht still und leise, sondern laut, qualvoll und verspottet. Nachdem er verprügelt und misshandelt wurde, hat er sein schweres Kreuz quer durch die Stadt rausgeschleppt und wurde dort vor den Augen aller gekreuzigt. Und er tat das, um all das, was falsch läuft, richtig zu stellen. Jesus hat brutal gelitten. Und genau diese Aussage ist eigentlich die skandalöseste Aussage, die du bringen kannst. Ein Gott, der leidet? Ein Gott, der weint? Ein Gott, der blutet? Ein Gott, der trauert? Ich meine, Gott auf einem Thron? Klar. Aber Gott an einem Kreuz? Ich bitte dich. Und ich kann verstehen, warum es für viele Leute so ein Schock ist. Aber ich würde auch sagen, dass ein Gott, der nicht leidet, nicht sonderlich vertrauenswürdig ist. Denn ohne die Courage zu haben, seine eigene Medizin zu schlucken, ohne in diese Welt zu kommen, die Hilflosigkeit zu spüren, die viele von uns so oft spüren. Wenn das nicht wäre, wie könnte man Gott dann sonst trauen? Wenn Gott nicht selbst gelitten hätte, wie könnte er jemandem helfen, der gerade am Leiden ist? Gar nicht. Und deswegen, Jesus und nur Jesus macht Leiden erträglich. Die Jünger fragen ihn, hey, was ist mit dem Leid? Und als Antwort sagt er, ich bin eure Hoffnung für dieses Leiden. Und der Grund, warum er es sagen kann, ist, weil er sich jeglichem Leiden selbst gestellt hat. Weil er all das, was du und ich erleben, von wirklich schlimmen Dingen bis zu Kleinigkeiten, selbst erlebt hat. Indem er selbst gelitten hat, hat er einen Weg für das Leiden geschaffen. Und dieser Weg des Leidens sieht für uns, die nach Jesu Tod leben, mittlerweile ganz anders aus als für die Menschen, die noch vor Jesus Tod gelitten haben. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Ist euch schon mal aufgefallen, wie hart sich das Leiden nach Jesu Tod verändert hat? Nein? Lass uns mal einen Vergleich ziehen. Komm, wir nehmen eine Person, die nach Jesu Tod gelitten hat und ein Leiden vor Jesu Tod. Fangen wir mit der Person nach Jesu Tod an. Nehmen wir Stephanus. Stephanus, der erste Märtyrer in der Apostelgeschichte, nur ein paar Kapitel weiter. In Apostelgeschichte 7 wird Stephanus für seinen Glauben verhaftet und letztendlich auch verurteilt. Und während er verurteilt wird, sagt er Folgendes. Stephanus sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus an Gottes rechter Seite stehen. Ich sehe den Himmel offen, sagte er. Und der Menschensohn steht an der rechten Seite Gottes. Da schrien sie laut auf, hielten sich die Ohren zu und stürzten sich miteinander auf ihn. Dann zerrten sie ihn aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Das ist Stephanus, nach Jesu Tod. Und jetzt schauen wir uns mal ein Leiden vor Jesu Tod an. Nehmen wir Jesus selbst im Garten Gethsemane. Matthäus 26, ich lese ab Vers 36. Dann kamen sie zu einem Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus und die beiden Zebedäus-Söhne jedoch nahm er mit. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich um. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder mit dem Gesicht zur Erde und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Warum liegt Jesus kurz vor seiner Hinrichtung im Garten Gethsemane am Boden und fleht, bitte nicht, bitte nicht? Und ein paar Kapitel weiter, Stephanus, sein Nachfolger, voller Zuversicht und mit offenen Augen lässt sich hinrichten. Warum ruft Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Hunderttausende von Märtyrern nach ihm gehen mutig und mit offenen Augen in den Tod. Angefangen bei den römischen Arenen über die Scheiterhaufen der Reformation bis hin zu den Konzentrationslagern Nordkoreas. Bis heute gehen sie singend und lobpreisend in den Tod. Hast du dich schon mal gefragt, wo der Unterschied ist vom Tod von Jesus Christus und den Hunderttausenden Märtyrern nach ihm? Warum sehen sie so heldenhaft aus und Jesus wirkt wie ein Feigling? Weil Jesus etwas fürchten musste, wovor sonst keiner mehr Angst haben muss. Wenn er dort auf dem Boden liegt im Garten Gethsemane und fleht, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen, dann weiß er, dass die Propheten im Alten Testament den Kelch oft als eine Art Symbol für Gottes Gericht über Sünde verwendet haben. Und das müssen wir verstehen. Das müssen wir wirklich begreifen. Die körperlichen Leiden Jesu am Kreuz sind nicht unbedingt das Besondere. Viele Menschen vor und auch nach ihm haben Ähnlicheres erlitten, wahrscheinlich sogar Schlimmeres. Sie sind nicht die eigentliche Strafe, egal wie viele Filme das versuchen zum Ausdruck zu bringen. Sie sind der äußerliche, wahrnehmbare Ausdruck dieser Strafe. Das wirklich Schlimme und die eigentliche Strafe war, dass Jesus den gesamten Ausmaß von Gottes Gericht über Sünde getragen hat. Er trug nicht nur die Symptome, so wie wir es tun. Er trug den gesamten Ausmaß des Fluchs. Und weil er das getan hat, können wir mit diesen Symptomen, die uns immer wieder jagen, wie zum Beispiel Leid, irgendwie leben. Weil er nicht nur die Symptome getragen hat, sondern den vollen Ausmaß der Sünde, können wir Leid ertragen. In der gesamten Menschheitsgeschichte gab es nicht einen, der auch nur ansatzweise irgendetwas Ähnliches getan hat. Es gibt niemanden, der so ist wie unser Herr. Freunde, Jesus macht Leid erträglich. Daran glaube ich zutiefst. Aber mir ist auch bewusst, dass das nicht genug ist. Denn nur weil das Leiden jetzt erträglich ist, heißt es nicht, dass es irgendwann aufhört. Jesus hat den Tod besiegt, ja. Aber doch leiden wir ab und an. Die Symptome zucken immer noch und suchen uns immer wieder heim. Deswegen, das, was wir wirklich brauchen, ist ein Ausblick auf das, was auf uns alle wartet. Und diesen Ausblick schenkt er uns, indem er diesen blindgeborenen Mann heilt. Kommen wir noch einmal zurück zu diesem blinden Mann. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er sein ganzes Leben lang eigentlich nur gelitten. Und seine Probleme waren deutlich tiefer als einfach nur Blindheit. Ich habe am Anfang gesagt, dass Blindheit als direkte Strafe Gottes verstanden wurde. Und in der antiken jüdischen Kultur bedeutet es, wenn Gott dich bestraft, dass dir der Zugang zum Tempel verwehrt wird. Das heißt, er durfte nicht in Gottes Gegenwart sein, durfte nicht Buße tun, er durfte nicht mit Gott leben. Und in der jüdischen Kultur bedeutete das automatisch auch der Ausschluss aus der Gesellschaft. Weil wenn du nichts mit Gott zu tun haben darfst, dann darfst du auch nichts mit seinem Volk zu tun haben. Das heißt, der Mann war nicht nur blind, er war auch verstoßen und ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Und das lesen wir auch im Verlauf des Textes. Seine Nachbarn und Mitmenschen wissen gar nicht, ob er es jetzt ist oder nicht, kennen ihn nur als Bettler, keine Ahnung. Und die alten Kirchenväter, also die, die unseren Glauben als erstes systematisch zusammengetragen haben, theologisch, die haben diesen blindgeborenen Mann als eine Art Bild für die ganze Menschheit verstanden. Eine ausgestoßene Menschheit, die blind ist und deswegen nicht in Gottes Gegenwart leben kann. Und indem Jesus diesen Mann jetzt heilt, holt er ihn und sinnbildlich gesprochen damit uns alle wieder zurück in seine Gegenwart, wieder zurück in seine Familie. Und er macht es auf die wohl skurrilste Art und Weise überhaupt. Ich lese mal mit uns ab Vers 6. Dann spuckte er auf den Boden, machte einen Brei aus seinem Speichel und strich ihn auf die Augen des Blinden. Geh zum Teich Schiloach, befahl er ihm, und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Was genau macht er da? Was soll das? Er spuckt auf den Boden, macht einen Klumpen Brei draus und schmiert es dem Mann dann aufs Gesicht. Dann geht er zu einem Teich, wäscht sich das Gesicht und kann wieder sehen. Was genau, was soll das? Und um das zu verstehen, müssen wir wieder an den Anfang der Bibel. Das ist immer ein erster guter Schritt, um was zu verstehen. In Genesis 2 lesen wir, wie Gott Menschen macht. Und wie genau macht er das? Er nimmt einen Haufen Erde, formt es und macht, er atmet Leben ein. Und so wurde aus dem Menschen eine lebendige Seele. So hat er Menschen gemacht. Klumpen Erde, packt seine DNA dazu und erschafft sie neu. Also, warum spuckt Jesus auf einen Klumpen Erde, um einen blinden Mann zu heilen? Ganz einfach, Gott führt seinen alten Trick nochmal vor. Er nimmt einen Klumpen Erde, packt seine DNA dazu und erschafft etwas Neues. Und dann lesen wir weiter, dass dieser Mann nach der Heilung zum Glauben an Jesus kommt. Das heißt, Jesus hat ihn nicht nur geheilt, er holt ihn auch zurück in seine Gegenwart, zurück in seine Familie, den Ort, an den er eigentlich gehört. Und genau das wird er auch mit uns machen. Irgendwann wird er uns wieder zurückholen. Und das bedeutet für uns alle, dass genauso wie beim Mann, für uns, für diese ausgestoßene und blinde Menschheit, das Leiden nicht das letzte Wort haben wird. Es bedeutet, dass eine Zeit kommen wird, wo all das ein Ende findet. Und Jesus oder Gott beschreibt es uns in Offenbarung 21, Vers 3, ab Vers 3, beschreibt er uns, wie das Ganze dann aussehen wird. Ich lese es uns kurz vor. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und jetzt aufgepasst. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit. Keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Das Leiden wird nicht gewinnen. Irgendwann wird er diese verfluchte Erde wie ein Klumpen Erde in die Hand nehmen und macht, er atmet Leben ein und er schafft sie neu. Und dann werden wir, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, aus einer Welt gezogen voller Tod, Schmerzen und Trauer und kommen zurück in eine Welt ohne Tod, ohne Schmerz, ohne Trauer. An einen Ort voller Schönheit und Liebe, an den Ort, an den wir eigentlich gehören. Das ist das Ende unserer Geschichte. Darauf warten wir. Und ja, während wir warten, wird uns Leiden immer noch heimsuchen. Es wird immer wieder kommen. Doch es hat nicht das letzte Wort. Und auch wenn Gott aus manchem Leiden etwas Gutes macht, gibt es im Leiden nichts Gutes oder Glorreiches. Überhaupt nichts. Aber es hält eine Einladung für uns bereit. Nämlich die, dass Christi Leiden nicht nur unseren momentanen Schmerz lindern, sondern unsere endgültige Zukunft besiegeln. Jesus hat uns dieses unschöne Versprechen gegeben. Hier auf dieser Erde werdet ihr Schwierigkeiten haben. Doch das ist nur der erste Teil des Versprechens. Wer den Vers schon mal gelesen hat, weiß es. Im gleichen Atemzug sagt er, aber verliert nicht den Mut, denn ich habe diese Welt überwunden. Und weil er das getan hat, ist das die beste Nachricht für uns alle, Freunde. Amen.
Amen.
Amen.